Ich glaube, dass CTOs überbewertet sind. Da hat keiner gehört.
Sehr stark.
Aber ich glaube wirklich, dass die meisten noch heute Tech-Companies gar nicht mehr schwierig sind. Du kannst so viel machen mit AI heute. No-Code-Lösungen. Richtig super.
Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Colorful Careers Podcast. Heute spreche ich mit Christian Rebernick. Christian hat eine wirklich sehr bemerkenswerte Vergangenheit hinter sich, war langjährig CTO bei diversen Stationen, ist oft gejoint, wenn die Companies noch Startups waren und hat die Scale-Up-Phase mit hochgenommen. Jetzt hat er eine Online-Universität gegründet, nämlich die Tomorrow University. Was es damit auf sich hat und Christians Geschichte als CTO in diversen Companies, jetzt in der Folge. Alright, hallo Christian, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Wie geht es dir?
Hallo Luke, mir geht's sehr gut. Freue mich sehr zu sprechen mit dir auch, hier sein zu dürfen.
Super. Ich habe zu Beginn eine Frage an dich. Woran denkst du, wenn du Colorful Careers hörst?
Wenn ich daran denke, denke ich an Karrieren, die grundsätzlich sehr eigentlich purpose-getrieben sind. Das heißt, ich folge so meinem persönlichen Weg, daran denke ich. Und der Weg kann einfach sehr unterschiedlich sein und ist weniger geplant, sondern mehr, ich sag mal, wie eine Evolution, mehr fortschreitend, Stück für Stück. Das kommt mir in den Sinn.
Das ist schön, weil das passt zu dir, aber ich würde dich auch da nochmal fragen, würdest du dich da auch einordnen können in dieser Definition?
Ja, ich tatsächlich, wenn du mich so fragst, würde ich mich da ganz gut einordnen, weil sicherlich meine Karriere nicht geplant war in der Form, wie sie passiert ist. Rückblickend macht das alles total viel Sinn. Rückblickend ist auch so für mich ein roter Faden drinnen, aber nach vorne hin blickend war das nicht geplant, nein. Und deswegen passt das, glaube ich, gut.
Cool, also auch dieses rückblickend und vorausschauend, Karriereplanung oder Karrierewege ist auch ein sehr spannendes Thema. Da habe ich auch mal mit dem Charlie Müller hier gesprochen, der meinte auch, der hat einfach ganz hart gesagt, baut euch doch nicht euren CV, dass euer Blatt Papier am Ende schön aussieht. Die Linie muss hinter euch hergezogen werden. Das finde ich ziemlich spannend und es freut mich immer zu hören, wenn Leute sagen, nee, von vornherein war nicht viel geplant, aber jetzt sehe ich den roten Faden.
Ja, ich finde, das sind die spannendsten Karrieren, auch die ich jetzt so mit Leuten, denen ich kenne, auch relativ viele Leute, die ich gesprochen habe. Einer, der mir gerade auch in den Sinn kommt, Ben Unterkofler von Share, der Share Foods gegründet hat, was ja auch heute überall verfügbar ist, der eigentlich begonnen hat als Schauspieler. Ja,
wow.
Dann war er eben als Social Media, also er war Marketing Manager und dann war er in der Politik. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und gegründet. Ja, das sind so vier sehr fundamental unterschiedliche Stationen. Und es spricht nichts dagegen, dass man eben zwischen den anderen Bereichen auch wechseln kann. Und ich sage mal, für ihn war das ganz klar, eigentlich auch so ein roter Faden, aber rückblickend und nicht nach vorne schauend. Ja.
Ja, voll. Also auch wenn du sagst, du hast einige spannende Gründerinnen und Gründer kennenlernen dürfen. Ich meine, man muss sich nur mal dein CV anschauen und dann, also bei LinkedIn kann man da ja mal durchgehen. Das verlinken wir auch. Es hat mich von vornherein ja sehr beeindruckt, würde ich mal sagen, die ganzen Stationen. Aber vielleicht können wir mal direkt ein paar Schritte zurückgehen. Ich meine, du beschäftigst dich jetzt ja auch viel mit dem Thema Universitäten. Das ist ja jetzt ja dein aktuelles Steckenpferd. Aber mich würde mal interessieren, wie war das bei dir? Du hattest nämlich selber auch mal gesagt im Podcast, du warst jetzt nicht unbedingt immer der Einserschüler und hast im Studium dann auch dir überlegt, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber da würde ich auch gerne mal erfahren, wie der junge Christian so drauf war.
Also es ist so, ich bin tatsächlich in der Schule gesessen und habe Sekunden gezählt, ja, bis die Stunde zu Ende ist. Und so ist auch so ein bisschen meine Erinnerung an das ganze Lernen oft gewesen, weil es ging sehr viel darum, etwas auswendig zu lernen für die nächste Prüfung. Aber eine Prüfung war für mich nicht so eine richtig gute Motivation, weil es ging ja nur darum, eine gute Note zu haben. Aber es hat mich nicht wirklich interessiert, die Note, sondern mir hat immer Spaß gemacht, gewisse Sachen umzusetzen. Und das ist auch, was mich so während der Schulzeit geprägt hat tatsächlich. Ich habe eine Schülerzeitung gemacht. Die hat mich wirklich begeistert. Mich hat es begeistert, einen Meinungsaustausch zu fördern, auch bestehende Sachen zu hinterfragen. Gab es immer witzige Sachen wie Titelzeile, die wir gemacht haben, Noten auf gut Glück. Das kam dann sehr gut beim Direktor an bei unserer Schule. Natürlich. Aber das habe ich viel mehr interessiert, tatsächlich solche Sachen, als einfach nur zu lernen, des Lernens halbes. Ja, und natürlich habe ich das dann aber auch, war das noch ein Problem eben irgendwo, weil ich dann vielleicht haben mir dann nämlich Grundlagen gefehlt, die ich eigentlich hätte brauchen können, tatsächlich, ja, auch in der Anwendung, ja, aber es war halt einfach nicht die Motivation da. Und das hat dazu geführt, dass für mich dieses Zeitabsetzen Schule, auf der Uni, einfach nicht motivierend war und ich dann auch meine Uni deswegen abgebrochen habe, tatsächlich, weil ich mich dann immer entschieden habe, na, soll ich jetzt hier quasi meine Passion vorantreiben mit einem Projekt oder hier jetzt wirklich lernen für die nächste große Prüfung. Und ich habe einen Bruder, und der hat das mal so schön formuliert, und der hat für die Matura, also Abi in Österreich, ja, hat der gelernt, und mein Vater hat immer gefragt, warum lernst du nur nicht? Sag mal, muss ich doch hinsetzen und lernen. Mein Bruder hat dann darauf geantwortet, naja, wenn ich jetzt lerne, muss ich nachher dann mehr vergessen. Und das habe ich auch so ein bisschen, glaube ich, mitgeprägt. Ja. Es kommt schon darauf an, auch was man lernt, bin ich wirklich. Und ich habe eine wirtschaftliche Schule gemacht auch, ja, und da habe ich unter anderem zum Beispiel Stenografie gelernt. Ich weiß nicht, ob das Stenografie was sagt, aber das ist das, ich sage jetzt mal, diese Kurzschrift, wie du schnell schreiben kannst, ja, mit der Hand. Mhm. Das sind so eigene Zeichen. Und das habe ich, ich glaube, 4 Stunden jede Woche gehabt. Diesen Skill doesn't exist today. Ja, es ist wirklich eine pure Zeitverschwendung. Aber es zeigt einem so ein bisschen, dass es für mich, ich habe das nachher natürlich nie verwendet, diese Fähigkeit, ja, auch wenn ich sehr gut darin war, das ist eine Fähigkeit, die einfach wirklich sinnlos war. Und ich glaube, es macht einfach einen riesen Unterschied, Sachen zu lernen, für die man auch einen Sinn drin auch wirklich sieht. Ja. Wenn natürlich man einen Sinn darin sieht, dass man das lernt, dann kann man das auch wesentlich schneller und einfacher lernen, wenn man es für sich anerkennt, dass es etwas Wichtiges ist. Ja. Mhm. Und genau, und so sage ich mal, ist meine Schullaufbahn etwas holprig gewesen, weil meine Noten wirklich nicht gut waren.
Fair enough. Ja, du hast auch gerade eben schon erwähnt, du hattest dann ein Projekt neben der Schule vielleicht, also neben der Uni, neben deiner, du hast ja BWL studiert, ne? Du hast ja BWL studiert. Genau. Und hast dir dann aber eher was Technisches beigebracht, ne? Also richtig ein technisches, weil Handwerk kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber du hast halt angefangen, dich so mit IT und Coding und so auseinanderzusetzen. Vielleicht kannst du erzählen, warum, also was du da gemacht hast und warum dann irgendwann der Shift kam, wo du gesagt hast, die Uni bringt mir weniger, also am Ende dieses Zertifikat bringt mir weniger als das, was ich hier gerade selber aufbaue.
Ja, also traut sich das gar nicht so richtig erzählen, aber die Wahrheit hinter der Geschichte ist eigentlich so, dass während der Uni, die mich halt nicht wahnsinnig erfüllt hat, muss ich einfach sagen, habe ich mich halt auch beschäftigt mit, was sind denn so spannende Projekte, irgendwie durch Zufall, muss man auch sagen, haben wir dann einen Kunden gefunden, und tatsächlich, das war ein Sexshop damals, ja, der hat das Problem gehabt, dass die Leute sich nicht in seinen Laden reingetraut haben, ja. Und der hat uns erklärt, ja, das ist furchtbar unangenehm, hier reinzugehen. Und da gibt es ja dieses Internet, ja, und es wäre doch so super, irgendwie, wenn dort einfach die Leute sich das von zu Hause bestellen könnten, ja. Und genau, aus diesem Problem heraus, und diese Idee, wir fanden es super, Online-Shop zu entwickeln, aus dieser Idee heraus ist dann tatsächlich auch die erste Internetagentur geworden. Also wir haben eigentlich keine Ahnung gehabt von Softwareentwicklung jetzt so richtig, ja. Also von seinem Shop, von Zahlungen, von Bestellungsprozessen und so allem. Und haben uns dann gesagt, der hat gesagt, ja, er hat ja einen Auftrag für uns, wir dachten, spannend. Und haben das in ziemlicher, haben uns halt Tag und Nacht hingesetzt. Wir haben gesagt, wir machen das, wir können das, selbstverständlich können wir das. Hab natürlich gar keine Ahnung, was man auch sagt damals. Und haben uns dann echt so wochenlang einfach hingesetzt in mehreren Nächten und uns da eingearbeitet und uns Programmieren selber beigebracht. Und das war damals schon noch eine größere Herausforderung, muss ich sagen. Also wir haben uns das zu dritt, wir haben drei Freunde, haben uns zu dritt hingesetzt und einen Shop entwickelt. Und der war, muss man sagen, ein großer Erfolg. Und das hat dann zum einen zum anderen geführt, weil wir haben dann relativ rasch, die nächsten Kunden waren dann Banken und Versicherungen, für die wir natürlich Online-Zahlungen entwickelt haben. Wir haben dann Versicherungsrechner entwickelt. Wir haben dafür Telekom-Konzerne die Portallösungen entwickelt als nächstes. Weil natürlich damals so eine Zeit war, wo auch nicht viele Experten, muss man sagen, gab in diesem ganzen Bereich Internet. Also wir sprechen da ja
Kein
von,
ChatGPT, kein
da gab es kein
ChatGPT.
ChatGPT, da gab es alles noch nicht, ja. Und aus diesem Need heraus, ja, und dem zu verstehen eigentlich, was Leute oder Unternehmen auch in dem Fall brauchen, was denen hilft, kam da mehr die Notwendigkeit auch, sage ich mal, die technischen Fähigkeiten zu lernen, um das wiederum zu entwickeln. Ja, das heißt, ich war auch schon sehr lange noch Softwareentwickler, aber mehr aus dem Need heraus, es eigentlich keinen gab, der das konnte. Ja, und wir haben es uns selbst beigebracht, und wenn man sich das selbst beibringt und merkt, dass es einen großen Impact hat, dann wird man auch gut darin. Und
Ja, das
das führt dann
stimmt.
dazu, dass man es immer mehr macht und besser macht. Und genau, so ist das Ganze eigentlich entstanden, dass ich dann auch irgendwann entschlossen habe, das Studium so macht gar keinen Sinn mehr für mich und habe es halt abgebrochen tatsächlich. Genau, während die Internetagentur damals war eben hoch erfolgreich und auch richtig spannend und bin tolle Projekte umgesetzt, muss man wirklich sagen, ja.
Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an mein erstes Gespräch mit Jörg Reinbold, der auch, also ich weiß nicht zu welcher Zeit das war, aber ich denke mal, es war zu einer ähnlichen Zeit, auch seine Internetagentur gemacht hat. Und der hat auch mal gesagt, das Studium war immer zu langweilig. Der dann auch immer, hat sich dann immer so Side-Projects gesucht und das war halt eins davon, wo dann HTML am Kommen war, hat er dann irgendwie das Wired gelesen und hat dann zufällig seinen Co-Founder von der Agentur dann gefunden und die haben dann auch tatsächlich mit einer Internetagentur angefangen. Er meinte dann auch, lief sehr gut, hat er ganz so ganz trocken einfach mal gesagt. Bei euch lief es auch gut, du hast dann ja auch geexitet, ne? Wie liefen das eigentlich ab?
Genau, also es war auch gleich so eine einfache Geschichte. Also das hat so grundsätzlich positiv geendet, aber auch mit einem, ich sage jetzt mal, mit so einem Beigeschmack. Also das war halt damals so ein Boom mit dem Internet, wo auch Amazon gegründet worden ist, aber dann gab es dann halt auch den großen, ich sage jetzt mal, Dotcom-Blase, ja. Das heißt die Krise, weil natürlich diese ganzen Hoffnungen, dass ja von heute auf morgen das Internet so groß ist, das hat sich nicht erfüllt, sondern das hat länger gedauert, wie wir heute auch retrospektiv natürlich wissen. Ja. Hat aber auch dazu geführt, dass ein paar unserer Kunden, die richtige Großkunden waren, uns nicht bezahlen konnten als Internetagentur. Und das ist halt so dann ich sage mal, die harte Realität, dass wir vor allem als Gründerteam da richtig viel rein investiert haben, also auch an Zeit. Ja. Und wir haben dann halt eben unsere Mitarbeiter ausbezahlt, aber irgendwann haben wir gemerkt, ja, aber für uns ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Ja. Und genau, und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen uns überlegen, ob das eigentlich so eine gute, skalierbare Idee ist. Ja? Weil als Serviceanbieter bist du sehr stark von deiner eigenen Zeit abhängig. Ja? Und ich habe damals für mich beschlossen, das ist kein Modell für mich. Ich möchte nicht ein Dienstleister sein und nach Stunden bezahlt werden, sondern ich möchte Produkte entwickeln. Und das ist damals für mich wahnsinnig, wahnsinnig lehrreich auch. Und ich mache seitdem tatsächlich, also wir haben es dann verkauft und seitdem mache ich nur Produktcompanies, ja, und Produkte, wo ich nicht abhängig bin quasi von meiner eigenen Arbeitszeit, sondern wo etwas grundsätzlich ein System erschaffen wird, was funktioniert und Mehrwert generiert, ohne dass ich etwas manuell machen muss dafür. Ja, das ist, glaube ich, auch genau für mich auch wirklich wichtig gewesen, damals war doch dieser Schritt.
Wenn man das hört, dann kann man ja schon erahnen, dass du dich dann wahrscheinlich eher in technische Gebiete dann begeben hast, weil was man da raushört, ist ja schon so dieser Gedanke von einer gewissen Skalierbarkeit, ne? Also das ja unterscheidet dann ja auch die Agenturen von den Startups. Also heute nennt sich ja gefühlt jede neue Gründung nennt sich ja Startup, obwohl viele von denen auch tatsächlich einfach nur Agenturen sind. Und ein Startup profitiert ja davon oder ist ja dann dadurch bekannt, dass wenn du, sag ich mal, ein lineares Wachstum an Mitarbeitern hast, eine exponentielle Kurve generieren kannst mit deinem Produkt, mit den Usern und so weiter. Daran kann man es immer ganz gut festmachen. Und wie du auch selber sagst, das ist dann halt bei so einem bei einer produkttechnischen, produktbasierten Lösung natürlich dann der Fall. Du hast dann bei bwin angefangen, richtig? Das war ja.
Da war noch eine Station dazwischen, es war quasi DoubleClick oder Google AdWords, also Werbung unter Anführungszeichen. Active Agent war dann noch eine Company damals, die Werbenetze gemacht hat, die an die Börse gehen wollte. Das war so ein Zwischenschritt. Aber der nächste große Schritt war dann bwin, weil die haben es an die Börse geschafft zu dem Zeitpunkt, haben Kapital eingesammelt. Genau, auch eine sehr witzige Geschichte, aber dort war ich dann sehr lange auch, ja.
Ja, vielleicht kannst du noch mal, weil ich habe auch neulich mit einem Freund drüber gesprochen, der kannte bwin gar nicht. Ich kenne bwin durch Tennis, Werbung, also das läuft immer noch. Aber vielleicht kannst du vielleicht einmal das Konzept von bwin erklären und auch mit was für einer Mission du reingeholt wurdest damals. Also mit was deine Hauptaufgabe war, als du reingekommen bist.
Das ist eigentlich ein sehr spannender Case. Ja. Ich würde es heute nicht nochmal machen, weil ich die Industrie jetzt kein großer Fan von der Industrie bin. Es ist Sportwetten grundsätzlich. Ja. Ein grundsätzlich staatlich reguliertes Geschäft, und das ist damals gerade aufgebrochen worden aufgrund eines Urteils. Es nennt sich auch Scampelli-Urteil. Das hat dazu geführt, dass die Sportwetten liberalisiert worden ist. Und man konnte aus einem der Lizenzen in einem Land quasi plötzlich Sportwetten in der ganzen Europäischen Union anbieten, was eine große Sache war. Natürlich konnten das viele nicht, aber online war das möglich. Das war sozusagen die Geburtsstunde von Bwin. Und die hatten damit mit diesem Argument, mit diesen Situationen tatsächlich einen Börsengang gemacht und auch eben Geld reingeholt. Das, was sie gemacht haben, aber war, dass sie eigentlich tatsächlich die Softwareentwicklung von der Internetagentur damals eben extern entwickelt haben, aber hatten keinen einzigen Softwareentwickler und niemanden, der das eigentlich aufbauen kann. Und ich bin da dazu gekommen, auch wieder mit einem guten Freund, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen das Ganze eigentlich aufbauen, neu bauen, damit es auch eskaliert und die nächste Weltmeisterschaft aushaltet vom System her. Weil wir auch damit schon viel Erfahrung hatten, eben auch über das Werbenetzwerk, aber auch skalierende Systeme einfach zu entwickeln. Ja. Und sind so dazu gekommen, um das ganze Ding ja, groß zu machen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wie gesagt, ich war 9 Jahre dort, und wir sind auch zum globalen Weltmarktführer in dem Bereich geworden, tatsächlich. Mit der Company ist also ein Wachstum von, ich bin was Mitarbeiter 30 da gewesen, ist auf 3000 groß geworden. Das heißt auch so ein
Wow.
massives Wachstum da mitgemacht und eine massive Journey. Genau, das war, sage ich, so retrospektiv betrachtet, sicher eine wahnsinnig spannende Lernkurve, auch während der Zeit dort einfach da auch mitgemacht. Und natürlich haben die dann ihr Portfolio erweitert von Casino-Spiele über Pferdewetten, über Poker etc. Also ganz, ganz viele neue Produkte hinzugenommen, international expandiert in unterschiedliche Märkte, hatten natürlich auch ihre Herausforderungen, wie viele Wachstumscompanies in sich selber. War aber dort vorrangig wirklich immer in der Softwareentwicklung. Ja.
Okay. Und was hast du für Key Learnings aus der Zeit, ich meine, du warst da circa 9 Jahre, was hast du für Key Learnings aus der Zeit mitgenommen, die dann später in dem Verlauf und vielleicht bis heute immer noch dann relevant für dich waren, von denen du echt profitieren konntest?
Also das ist eine lange Liste.
Ja, das glaube ich.
Eine wirklich lange Liste. Weil ich habe mir vor allem vieles halt eben, also Wachstumsschmerzen eigentlich, was da funktioniert, wie Entscheidungsprozesse, also wie schwierig es eigentlich ist oder wie man auch ganz konkret eigentlich so eine Struktur aufbaut, mit so größeren Organisationen wachsen können, damit Entscheidungsprozesse oder wie kritisch auch Entscheidungsprozesse sind, dass die agil bleiben, weil einer der Gründe, warum ich gegangen bin am Ende auch, war mit dem Grund, dass Entscheidungen so langfristig so lang gebraucht haben, dann einfach, was bei großen Organisationen, ich sag mal, einfach ein Problem ist, wenn das nicht klappt. Deswegen sind ja viele moderne Organisationen auch schon ganz anders aufgestellt. Aber das war damals nochmal, es war 2001 bis 2009, 2000 bis 2009, war das nicht so selbstverständlich. Das war so eines der ersten, in Österreich überhaupt eines der ersten erfolgreichsten Startups, ja, wo man viel gelernt hat, wie das eigentlich funktioniert. Auch das Thema eigentlich, wie wir haben halt alles noch mit Rechenzentren selber aufgebaut. Da gab es Cloud auch noch nicht und solche Sachen, ja. Das ist schon noch eine ganz andere Sache. Wir haben die ersten, also der Distributed Denial of Service-Attacken gehabt zu so Weltmeisterschaften, ja, wo du denkst, okay, da bedroht dich jemand, der sagt, hey, ich mache jetzt einen Angriff, genau während der WM, wo natürlich dein Maximalumsatz während der WM stattfindet. Oder wie verteidigst du sowas? Das ist mehr technisch, ja, was ich spannend fand. Ja. Dann gibt es natürlich Fehler, die passiert sind aufgrund der Softwareentwicklung, die dann zu Fehler in der Berechnung geführt haben, die natürlich massive auch Geldkonsequenzen haben können. Also da gibt es schon wirklich, ich sag mal, an vielen Ecken auch, wie man Leute hirrt in dem Bereich. Also es sind so viele kleine Themen, was für mich auch wirklich geworden, also was mich be bewusst geworden ist, vielleicht so also eines der Kernlearnings, ist eigentlich viel stärker noch bei sich selbst zu bleiben. Durch den ganzen Prozess, egal wie sich etwas weiterentwickelt. Ja, das ist so, glaube ich, das, was für mich wichtig ist. Vielleicht wäre ich dann auch gar nicht so lange geblieben zum Beispiel, sondern hätte ich vielleicht viel früher die Richtung gewechselt, hätte durchaus sein können. Aber ich glaube, dieses Thema wirklich sich stark dafür einsetzen, worum man glaubt, immer auch das, was man beobachtet, wirklich teilen und daran arbeiten, das zu verbessern. Ja, und wenn es halt nicht geht, auch so ein bisschen immer, ich sage mal, sich selbst treu zu bleiben, ist vielleicht das Wichtigste, gerade in so größeren Organisationen aus meiner Sicht. Ja.
Okay, das ist eine starke Message. Was ich dachte, was vielleicht sehr interessant sein könnte, vor allem von der technischen Perspektive, weil das dann später bei Parship, glaube ich, auch nochmal aufgegriffen wird, weil Parship und auch bwin sind ja hochpsychologische Produkte. Also da geht es ja wirklich um Anreize bei dem Kunden zu triggern. Das ist auch B2C, also an sich schon ein schwieriger Markt, da an die Kunden ranzukommen. Deswegen dachte ich, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Learnings, die du halt mitgenommen hast, wie man bei so einem extremen, ja, psychologischen Produkt Learnings rauszieht, die du dann später vielleicht auch nochmal verwendet hast.
Du meinst jetzt auf Produktseite und wie das
Genau, auf
Produkt
der
gestaltet worden ist.
Produktseite.
Das sind schon, also aus meiner Sicht sind das schon sehr, also ich brutal gesagt, ich habe ja auch N26 gemacht, bwin ist wie N26.
Okay.
Weil eine Sportwetten funktioniert, da gibt es auch ein Konto, es gibt Echtzeittransaktionen, es ist wesentlich vergleichbarer eigentlich, während
Okay.
Parship ist schon mal eine andere Sache, weil es geht ja eher so, es ist mehr Marktplatz. Vom Gedanken her, weil ihr vermittelst ja Menschen und versuchst, hier zusammenzubringen. Ja. Und du hast da, bei Parship hast du das unter Anführungszeichen, der Volksfall ist, du verlierst Kunden. Brutal gesagt. Ja. Das ist ja nicht jetzt
Das
so.
stimmt, das stimmt, das stimmt.
Ist ja nochmal so ein anderes, ja, ich sage noch ein, auch automatisch ein anderes Geschäftsmodell. Ist ja auch Subscription, während das andere ist sehr stark transaktionsbasiert. Ja. Das heißt, du
Ja.
bekommst Geld pro Transaktion. Ja, das andere ist in dem Fall so ein Membership-Modell. Ja. Das sind alles, also spannende Themen zum Beispiel bei bwin war, wir waren die Ersten, die auch Live-Sportwetten eingeführt haben. Und Live-Sportwetten klingt jetzt heute vielleicht ein bisschen banal, aber das war damals als Erste, wie du sowas machst. Wenn du das Erste machst, machst du Fehler. Ja, das musst du halt vorher wissen, dass du Fehler machen wirst und du musst für die Fehler planen. Ja. Ganz konkret zum Beispiel ist es natürlich so, wenn du Fußball-Live-Wetten machst, ja, und da ist kein Tormann mehr im Tor, dann wird das ein Tor, ja. Aber natürlich, was passiert die 3 Sekunden vorher? Da sitzen alle quasi mit der Maus und wollen die Wette abschließen, drücken natürlich hier wahnsinnig und wetten natürlich die höchsten Einsätze, ja. Das ist ein garantierter Verlust, ja, wenn du so Sportwetten machst in dem Fall, ja. Und da musst du dir halt plötzlich Konzepte über, du musst erstens mal sehr, sehr rasch merken, und zwar am besten am selben Tag und am selben Tag dir auch eine Lösung überlegen, weil das sind natürlich teure, in dem Fall sehr teure sogar Konsequenzen, die du haben kannst, wenn du das nicht im Griff hast, wenn du nicht weißt, was das eigentlich bedeutet und nicht dafür optimierst, das voll transparent zu haben, aber auch schnell reagieren kannst. Ja.
Ja, das stimmt, das ist abgefahren. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, wenn der Torwart raus ist, dann hast du erstmal ein Problem.
Hast ein Problem, ja.
Und nach 9 Jahren hast du gesagt, feste Strukturen und so weiter, lange Prozesse hat dich dann irgendwann nicht mehr so gereizt. Dann warst du bei Scout24.
Ja.
Wie kam es dazu? Wieso hast du dich dafür entschieden?
Ja, also das finde ich eigentlich auch spannend eigentlich, weil bei Wien hatte ich natürlich sehr komfortabel, wenn du zu 9 Jahre im Unternehmen bist, hast du eigentlich eine sehr komfortable Situation. Ja, du kennst jeden, du kennst alle Prozesse, du wirst wertgeschätzt für dein Wissen, oft für deinen Beitrag. Und für mich war so ein bisschen der Ausblick, ich gehe jetzt in Rente hier, ja. Und ich
Oh
dachte,
ja.
ja, naja, das ist jetzt für mich noch nicht so die Station in meinem Leben, wo ich mir denke, jetzt mag ich eigentlich eine ruhige Kugel schieben, ja, sondern ich wollte schon nochmal was machen. Und was mich so, muss ich sagen, auch interessant, mich geärgert hat, war, dass ich eben nicht die Entscheidungsbefugnis gehabt habe. Ja, das heißt, ich konnte gewisse Entscheidungen nicht durchsetzen. Ja, das ist auch damals sicherlich, lag sicherlich an mir, weil ich nicht genug Einfluss ausgeübt habe auf andere. Ich habe auch gelernt, wie wichtig Einfluss ist. Ja, und war für mich wichtig, deswegen in eine Rolle zu kommen wieder. Das habe ich jetzt sehr genossen auch. Ich habe immer so ein bisschen einen Unternehmergeist in mir drinnen. Ich gestalte gerne, ich mache gerne, ich habe gerne Impact. Ja. Und der hat mir dann gefehlt, dass ich das haben konnte. Das war zu anstrengend, fast zu erreichen. Und ich bin dann CTO bei Scout24 in Österreich geworden. Ja. Und das war so für mich ein wichtiger Schritt, weil plötzlich als CTO ich hatte die Verantwortung gehabt für ganze Systeme, tatsächlich war ich auch für Produkt verantwortlich, für die ganzen Produktentscheidungen dann. Und das war dadurch für mich ein wirklich wichtiger Schritt. Tatsächlich aber von der Größe her, es war ein kleineres Team, ja, das war weniger Gehalt auch jetzt von der Perspektive damals. Das war eigentlich so, könnte man fast sagen, ein Rückschritt, ja. Aber ich kann jedem empfehlen, nur, dass das ist ein wichtige Schritte im Leben, dass es nicht immer geht darum, nur mehr Geld zu verdienen, sondern ich würde immer, wenn ich optimieren kann, mein Leben würde ich immer aufs Lernen optimieren und nicht auf Geld. Ja? Das Geld wird kommen in der einen oder anderen Form wieder, aber das Wichtige ist wirklich aufs Lernen zu optimieren. Was willst du eigentlich machen? Und das war für mich genau das Richtige, deswegen auch der richtige Schritt.
Kann ich so genau unterstreichen. Meine Praktika wähle ich jetzt auch nicht nach Gehalt, sondern wirklich nach Erfahrungswerten.
Ja.
Ne, das ist, das, also natürlich nur, wenn man es sich leisten kann, auch hier nochmal erwähnen, manche sind ja auch dann bei so Praktika gerade auf das Geld angewiesen. Es richtet sich jetzt hauptsächlich an die, die sich das einfach leisten können. Und dass du da auch die Erfahrung mitgenommen hast, hat sich ja ausgezahlt, weil dann bist du irgendwann bei Parship gelandet. Man muss auch hier nochmal sagen, das klingt jetzt vielleicht ja bei Parship landen und Scout24 und Bwin, dass du bist immer dann eingestiegen und aber immer dann da gelandet, als es noch recht jung war. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Wie bist du dann auf Parship aufmerksam geworden? Haben die dich angeschrieben? Hast du mit denen Kontakt aufgenommen? Wie lief das ab?
Der Peter Schmidt von eBay, der hat bei Parship angefangen und der hat einen CTO gesucht, mit Anführungszeichen, der dort eben Innovation nochmal reinbringen kann, das nach vorne bringen kann und genau, hat mich dann eben nach Hamburg damals tatsächlich auch rekrutiert. Und das war durchaus eine sehr spannende Zeit auch, muss ich sagen, bei Parship. Bei Parship heute ist ja auch einer der Weltmarktführer, wenn es um Matchmaking geht. Damals war es Marktführer in Deutschland, war aber auch eine, wie ich dann da war, war das, hat sich das Blatt etwas gedreht gehabt, was ganz spannend war, weil es gab einen sehr starken Konkurrenten. Der hat Elite-Partner damals geheißen und die waren gerade richtig im Aufholen gegenüber Parship. Und auch spannend, ich hab, wie gesagt, Marktplätze, viel darüber gelernt, wie das funktioniert, weil es ist so bei Marktplätzen, dass du natürlich, wenn du suchst nach einem Partner, suchst, gehst auf den Marktplatz, in Anführungszeichen, wo die meisten relevanten Partner für dich sind.
Klar,
ja.
Dieser
Das heißt, die,
Netzwerkeffekt, ne?
Genau, das heißt, die Größe macht das aus. Und natürlich macht es auch was aus, wie viel Geld du verdienst. Und weil je mehr Geld du verdienst, je mehr Marge du hast, desto mehr kannst du in Marketing investieren. Desto mehr du in Marketing investieren kannst, desto größer wird dein Marktplatz. Ja. Das ist so eine Aufwärtsspirale. Oder es geht andersrum und es ist eine Abwärtsspirale. Und wir hatten so das Thema, dass wir damals in der Abwärtsspirale plötzlich gefangen waren. Nicht große Margen, wir konnten nicht viel investieren im Marketing, folglich wurde der Marktplatz kleiner, während der Wettbewerb hatte das eben wesentlich besser gemacht und er hat aufgeholt und zwar richtig, richtig schnell. Ja, und das ist so ein, das war damals so eine ganz spannende Aufgabe eigentlich für Innovation hingekommen und sich jetzt vergiss Innovation, wir müssen hier das Schiff drehen, ja. Und das war eine ganz andere Aufgabe. Genau, das war auch eine ganz andere Geschichte, weil es vielmehr darum ging, wie können wir die Umsätze erhöhen, die Kosten senken, Marketing effizienter machen. Ja? Sehr viel, sehr Spannendes damals sehr rasch auch umgesetzt. Ja? Aber das war der Fokus dort dann tatsächlich. Ja? Und dann gab es eben auch dort Änderungen wieder, die sicher aus heutiger Perspektive auch sinnvoll waren und gut waren und Parship eben nach vorne entwickelt haben. Ja.
Okay. Ja, lustig, auch wenn du sagst, Marketing, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es gab eine Zeit, ich weiß es echt nicht mehr, aber waren die Parship-Werbung schon sehr penetrant. Das habe ich sowohl im Fernsehen als auch Wandplakate. Kleiner Fun-Fact von meiner Seite, ich habe einen alten Podcast auch mal gemacht nach dem Abi. Und da habe ich mit einem Model gesprochen, die für Parship Werbung gemacht hat, die ich dann auch davor schon mal gesehen habe. Und irgendwann habe ich dann mit ihr gesprochen. Ich meinte so, du kommst mir so bekannt vor. Und so, ja, ich war mal auf den Plakaten und hat dann auch den Spruch, ich Parshippe jetzt. Das war sehr unterhaltsam. Und jetzt diese Connection wieder herzustellen, finde ich sehr spannend. Hast du dann, da hast du ja schon richtig dann CTO-Erfahrungen machen können, ne? Die spätere Rolle dann bei
Genau.
N26 ist dann ja auch wieder CTO gewesen. Vielleicht kannst du einmal erklären, ich glaube für viele Leute, die auch jetzt gerade so aus dem BWL kommen, die wissen ja, CTO, der macht das Technische, von dem wir keine Ahnung haben. Aber da würde ich gerne mal wissen, was genau macht der CTO am Anfang, Early Stage, klar, der ist hands-on, macht die technische Arbeit, aber auch im Verlauf, wenn man dann so im Scale-up ist und größer wird, was für Aufgaben hat ein CTO eigentlich? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also meine Sicht darauf, und ich muss auch so sagen, meine Sicht darauf ist, das, was mich immer geprägt hat, war ja nicht so, dass ich sage, ich komme jetzt von der Technik zuerst. Ja. Das heißt, ich habe nicht gesagt, hey, ich habe eine coole Technik, lass uns was bauen, sondern es gibt ein cooles Problem, lass uns das lösen. Ja, und ich glaube, dass für mich ein CTO oder wer auch immer eigentlich ist jemand, der eben Produkte entwickelt. Das heißt, du verstehst auf der einen Seite, was Kunden brauchen und du versuchst auf der anderen Seite mit deinem Wissen, was du hast, wie kann, und das jetzt beim CTO ganz konkret, eben Technik helfen, das Produkt, dieses Problem zu lösen und potenziell das auch noch skalierbar zu machen. Und idealerweise gibt es dann so ein paar, ich sage mal, Parameter bei der Lösung, was dann da wichtig ist, damit das genau skaliert, zum Beispiel, damit es sicher ist, damit man aber auch es schnell anpassen kann an die neuen was man lernt. Ja, das ist immer so eine der Hauptkritik, die ich gehabt habe an dem Thema CIO, weil CIO war, sag ich mal, vor meiner Generation, bevor ich CTO oder wer ich noch CTO war, den ersten Malen, war eigentlich CIO so die Rolle, und die nie verstanden, warum das, was CTO eigentlich ist, ne? Techniker, ist ein Softwareentwickler, und Chief Information Officer geht es mehr darum, die Informationen zu steuern. Aber für mich war CTO wirklich die Rolle, eigentlich das Produkt und damit aber auch das Geschäft, weil das Produkt, wo es ein CTO braucht, sind es eigentlich alles technische Produkte. Ja, das heißt, das echte Produkt zu gestalten, damit es gut Probleme effektiv löst. Und das macht ein CTO mit einem technischen Verständnis aus meiner Sicht. Das ist auch der Grund, warum ich bei fast allen Rollen, jetzt bei Parship, aber auch bei Scout, ich bin eigentlich reingekommen, habe das Entwicklerteam geleitet, habe aber dann tatsächlich immer das Produktteam mitgeleitet dann im weiteren Schritt. Ja. Und ich glaube auch bei N26, ja, ich war CTO, ich habe genauso das Produktteam mitgeleitet. Das heißt, wie schaut die App aus? Auch Design natürlich. Weil ich glaube, genau das ist das Wichtige, dass du nicht denkst, hier muss die Technik erfolgen und hier ist das Produkt. Für mich ist es eigentlich etwas, im Fall von technischen Produkten, ist etwas, das zusammengehört.
Ja, das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also in dem ersten Startup, wo ich gearbeitet habe, da war lange Zeit das IT-Department eigentlich verschmolzen mit dem Product-Department. Und das ist eigentlich auch immer noch so, weil wird schwierig, wenn Product und IT nicht miteinander kommunizieren können. Wenn es da eine Lücke gibt und das Verständnis nicht durchgeht, dann kommen beide Seiten nicht voran. Und deswegen war es für mich auch mal schwierig zu begreifen, hä, wo ist denn da jetzt eine Grenze? Also ich wusste mal nicht, das war für mich immer IT und Product gehörte irgendwie immer so zusammen und ich wusste mal gar nicht, okay, wo ist da jetzt, wo verschmilzt es sich, wo gibt es Unterschiede? Finde ich auch ziemlich spannend.
Genau, ich finde es extrem wichtig, dass es oft zusammengehört. Das sind jetzt abhängig von der Company, sind das andere Einheiten und andere Strukturen, die zusammengehören. Also ich mag nicht gleich zu generalisieren, ja, das war das, wo jetzt diese Beispiele, wo das extrem wichtig war. Und du kannst ja eigentlich so einen Konflikt zwischen diesen, der eine sagt, schiebt, hey, das dauert zu lange, das sagen die Produktmenschen, und die Techniker sagen, ja, die spezifizieren ihre Scheiße. So, sorry. Aber so übertrieben gesagt, das ist ja so oft ein Konfliktproblem, ja. Und das bringt halt keinem was, wenn du es auf die anderen schiebst. Ja, sondern es gibt ein gemeinsames Ziel, nämlich den Mehrwert liefern. Ja, den Mehrwert für den Kunden liefern, den Mehrwert für die Organisation liefern. Und das ist ein Ziel, an dem geht es darum, das zu bauen und zu entwickeln und herauszufinden, was ist die richtige Lösung. Und es ist ja nicht so, und das haben ja oft klassische Großkonzerne, das Problem ist, ich habe die Lösung schon. Weil das ist fast nie der Fall. Es ist fast nie der Fall, deswegen ist ja das Startup auch so wichtig aus meiner Sicht, auch tatsächlich in Konzernen, ist, wir wissen, dass wir die Lösung nicht wissen. Wir haben eine Idee über eine Richtung. Wir glauben, das kann so funktionieren. Und die Unternehmen, warum wir als N26 keine Sorge hatten von bestehenden Banken, ohne solche zu nennen, war, weil die das nicht verstanden haben. Die haben nicht verstanden, dass es nicht darum geht, eine App hinzustellen. Ja, das stellt nicht das Fertiges hin. Und das ist die Lösung. Und das weißt du schon, dass es so funktionieren wird. Das ist ein Humbug. Sondern du weißt eigentlich, du kannst hier einen Mehrwert schaffen, aber wie konkret der ausschaut, was es denn ausmacht, let's figure it out together. Und wir brauchen eigentlich ein Team, was es möglichst rasch herausfinden kann. Ja? Und das ist so, unter Anführungszeichen, für mich immer so das Thema Startup, ist eigentlich eine Journey, eine Reise, wo du versuchst, den Mehrwert zu maximieren, über Zeiten herauszufinden, wer braucht welchen Mehrwert, zu welchem Zeitpunkt, wie, und ist bereit dafür, idealerweise natürlich auch noch Geld zu zahlen. Hängt von der Startup-Idee ab, aber ich glaube, das ist so das Wichtige. Und es ist eigentlich mittlerweile aus meiner Sicht doch egal, ob es ein Startup ist oder ein Unternehmen oder eine Abteilung in einem großen Konzern. Und das große Konzerne dann oft nicht verstehen, ist, dass sie glauben, funktionale Abteilungen potenziell können ein Problem lösen. Ja? Wenn ich jetzt, ich sag mal, wie der Bank hergehe und sage, hey, liebes IT-Team, baut mir das hier, dann kann ich dir heute schon sagen, it won't work. Ja? Und die meisten Unternehmen haben das auch erkannt, ja, oder Mittelständler auch haben es erkannt, dass es eigentlich eben diese kleinen crossfunktionalen Teams gibt, die möglichst Schlagkräfte geben. Dann gibt es auch einen zweiten Fehler, da gibt es ihnen keine Entscheidungsbefugnisse. Das führt meistens dann zu dem Problem, dass die Entscheidungen nicht getroffen werden, das Risiko noch nicht getroffen genommen wird und Sachen nicht schnell genug ausprobiert werden und dann funktioniert es auch nicht. Ja? Es gibt so ein paar Sachen, glaube ich, die es einfach schwierig machen, Probleme zu lösen und dadurch neue Produkte auf den Markt zu bringen.
Spannend. Ich würde dir jetzt, bevor wir zur Tomorrow University kommen, würde ich dir gerne eine schwierige Frage stellen, weil du bist CTO lange gewesen, oft in verschiedenen Stationen, wurdest halt dementsprechend von Gründern und Unternehmern auch immer ins Boot geholt. Wie findet man euch? Weil das ist die eine Frage, die vor allem alle ambitionierten, ehrgeizigen, gründungsbegeisterten BWLer haben. Wir haben eine tolle Idee, aber verdammt, wie kriegen wir die Techies rein? Weil am Ende scheitert es immer daran, ja, doch, dafür brauchen wir eine Tech-Komponente. Können wir das? Nein. Und da würde ich mich interessieren, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man auch junge Techies vielleicht, wo man die findet und wie man euch kriegt? Womit?
Also, ich bin, wenn es um Mitgründer geht, ja, bin ich ein riesiger Freund von Netzwerken. Das heißt, Leute eigentlich so aus seinem eigenen Dunstkreis, mit denen man irgendwo was zu tun hatte, mit denen was gemeinsam zu machen. Das ist schon, das meistens, wenn man Leute kennt und einschätzen kann, dann genau, funktioniert das besser, weil das Vertrauen da ist. Ich sage immer für mich auch, weil ich habe ja Technologie nicht jetzt studiert. Ja? Stimmt nicht ganz. Ich habe nach, muss man auch sagen, später nochmal Informations- und Kommunikationswissenschaften studiert und ich habe auch Wirtschaftswissenschaften studiert, aber trotzdem grundsätzlich ist es so, dass du vieles dir aneignen kannst. Und ich glaube, es ist wichtiger, dass du jemandem vertraust, als ich glaube, dass man sich technisches Wissen aneignen kann. Klar kann es halt länger dauern auch. Ja? Und klar muss diese Person ein Verständnis dafür haben, ja. Aber wenn du sagst, du hast eine spannende Aufgabe, du hast ein spannendes Problem, ich wäre angezogen von Problemen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tipp geben darf, würde ich sagen, teil dein Problem mit vielen Leuten. Und da gibt es ja also auch eine Story von, ich glaube, was Facebook? Die haben ja auch einfach nur einen Zettel aufgehängt und mit Rätsel. Ja, und wer hat sich beworben? Die Geeks, ja, die das Problem lösen wollten. Ja.
Clever.
Darüber haben sie dann ihre ganzen ersten Entwickler, glaube ich, bekommen bei Facebook. Ja. Leute, die einfach ein Problem lösen konnten, weil die es natürlich interessant finden. Ja, das heißt, und das willst du ja, du willst ja Problemlöser haben eigentlich, weil sonst, ja, genau, das sage ich jetzt, dass sonst brauchst du keine Engineers. Ja. Deswegen kannst du das mal jetzt überlegen, was für eine gute Analogie es da gibt in deinem Fall. Hat jeder seinen anderen Fall, aber ich sage mal, Herausforderungen sind gut und wichtig. Und ich glaube auch, warum kriegt so ein, keine Ahnung, Elon Musk mit SpaceX gute Leute, weil es echt große Probleme sind. Ja? Relevante, große Probleme, gut positioniert, ziehen auch gute Leute an. Das ist nicht zu unterschätzen. Genau, das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, ich glaube, dass CTOs überbewertet sind. Darf jetzt keiner hören, der hier zuhört.
Sehr stark.
Aber ich glaube wirklich, dass die meisten auch heute Tech-Companies gar nicht mehr schwierig sind. Die meisten Lösungen, also die meisten Probleme heute mit Software, kannst so viel machen mit AI heute. Ich kenne Anfänger, die mit AI jetzt mittlerweile Apps machen. Das ist richtig gut und stark, ja. Es gibt so viele Tools heute, die so viele No-Code-Lösungen, richtig super. Ja. Und du kannst, glaube ich, über diese Tools heute schon sehr, sehr gut diesen Product-Market-Fit erreichen. Und es, wie gesagt, es geht für mich immer mehr, dieses Problemlösungsverständnis zu haben. Du bist im ersten Schritt von jedem Startup, bist du nicht im Product-Market-Fit, sondern zu Probleme zu lösen. Ja, das ist immer der erste Schritt, ja, irgendwo Wert zu generieren, ja. Und das geht oft mit bestehenden Tools. Und je weniger Leute du brauchst, ich sage es mal, du solltest natürlich eine gewisse Anzahl von Leuten haben, damit du Diversität reinbringst, einen unterschiedlichen Blickwinkel, aber je weniger Leute du brauchst, grundsätzlich, desto effizienter bist du. Ja, das heißt, du musst weniger hast weniger Kommunikationsoverhead, du kannst einfach dich auf die Iteration der Lösung konzentrieren. Das heißt, gerade am Anfang finde ich es immer ganz gut, wenn du Leute hast, die vor allem an dem Problem interessiert sind. Mit den Tools kann man die heute oft lösen, dann braucht man auch nicht gleich als erstes eine CTO. Klar gibt es dann technische Sachen, wo es schwieriger wird. Es gibt immer gute Use Cases, don't get me wrong. Ja, ich sage, für vieles heute braucht man das gar nicht als ersten Schritt. Ja, gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich für vieles am Anfang einfach, genau, kann man es auch ohne.
Okay.
So, weil ich so deine Frage beantwortet habe.
Ja, doch, hat es. Also auch, wo du erwähnt hast, Probleme lösen, finde ich sehr spannend. Ich war auch bei der Start Summit in der Schweiz und da war parallel ein Hackathon. Und da ist mir auch aufgefallen, da hast du ja auch einen Haufen Geeks, die einfach Probleme lösen und fixen. Und ich habe dann auch am Samstagabend habe ich mich dann auch zufällig mit einem Team unterhalten, die von Google Cloud, die waren im gleichen Hostel wie wir, die Google Cloud den Preis gewonnen haben. Und mit denen habe ich mich auch lange unterhalten. Und da konnte man das auch einfach raushören, dass sie einfach sehr einfach diese Challenge annehmen wollten und Probleme lösen wollten. Es ist sehr spannend, dass du das nochmal erwähnst. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Tomorrow University. Der initiale Trigger finde ich immer noch eine sehr lustige Geschichte, dass es dein Sohn war, der dir gegenüber saß und im Online-Unterricht eingeschlafen ist. Vielleicht magst du uns einmal nochmal die Story erzählen und dann vielleicht was das ausgelöst hat und wo ihr gerade steht.
Ja, das ist schon gesagt, ja, aber das war halt wirklich eine witzige Situation, einfach in der Pandemie. Ich muss mal auch sagen, ich habe drei Kinder, ja, da sind alle halt eben, jetzt, ich habe gearbeitet und meine Kinder haben halt Schulunterricht gehabt, ganz normal, und mein Sohn, der hat halt eine spannende Geschichtsstunde gehabt zur Berliner Geschichte, die, muss man auch sagen, wie gesagt, die ist schon spannend, die Geschichte, aber der Lehrer hat halt eben eine Stunde lang Berliner Geschichte vorgetragen. Und das ist halt, es ist halt nicht ein Film mehr. Das heißt, der Spannungsbogen ist nicht nur, sagt, oh, bitte, ja, Film mehr, ja. Sondern mein Sohn ist echt am Anfang noch da gesessen. Und du hast mir echt so gesehen. Und ich bin auf der anderen Seite gesehen, ich habe gesehen, wie das ist so runtergerutscht, ja. Und das ist halt. Ja, es hat ihn tatsächlich eben eingeschlafen am Ende, ja. Und das war halt so, Scheiße, das gibt's doch nicht, ja. Und ich dachte mir echt, das ist eigentlich nicht zu meiner Zeit. Ja, ja. Ich hab der Uni bin ich in Klassen gesessen, wo ich mir auch davor, boah, es ist schwierig wach zu halten, ja.
Ja. Ja.
Und ja, das ist eigentlich komisch, dass es noch immer so ist, ja, weil ich durfte ja auch in den letzten Jahren hier immer Produkte entwickeln, die sich immer um den Kunden gedreht haben, ja, immer Probleme zu lösen, ja, da hat sich viel getan, muss man echt sagen, ja, zum Glück muss ich halt nicht in eine Bankfiliale gehen, um meinen Kontoauszug mehr zu holen, ja, und in dem Bereich jetzt Bildung, das ist eigentlich so wirklich wichtig ist, weil das ist das, wie du eigentlich empowered wirst, dass du eine erfolgreiche Karriere haben kannst, dass du Impact haben kannst in deinem Leben, ja, und dann verbringst du in Wahrheit, ich sage jetzt mal 90% deiner Zeit nicht sehr effektives Lernen, ja, sondern das ist halt, du musst dann absitzen, ja, und da, ja, das gibt's doch nicht, dass das noch immer so ist, ja, wir können das doch anders, es muss doch anders gehen, und genau, mein Mitgründer Thomas, wir kennen uns tatsächlich von Beginnseiten übrigens, ja.
Ach, krass.
Ja, also echt schon richtig lange, und der hat damals aber eine ganz andere Karriere eingeschlagen, und der hat eben seinen PhD gemacht und ist dann eben auch Professor geworden, Vortragender geworden, ja, und hat das richtig gut gemacht, und ich habe mit dem gefragt, ja, du, sag mal, wieso ist denn das so ein Schrott unter Anführungszeichen, ja, warum können wir es nicht besser? Und dann ist, nee, Christian, wir wissen eh, wie es besser geht, das ist nicht das Problem des Wissens, sondern es ist wirklich schwierig, einfach die bestehenden Systeme zu verändern. Und er hat auch, der hat es von innen nur auch versucht, aber du stößt immer wieder an deine Grenzen. Ja? Und dann haben wir eben darüber gesprochen, eigentlich, dass es richtig schwierig ist, Systeme auch zu verändern. Ja? Weil ich hoffe, mit N26 das Beispiel, ja, eine bestehende Bank hat Schwierigkeiten, mit dem bestehenden Kundenstamm, mit bestehenden Mitarbeitern eine Transformation zu machen. Und wir haben eine neue Bank aufgesetzt, und das Gleiche war, haben wir gesagt, ja, dann lassen Sie uns auf der grünen Wiese neu denken, neu aufbauen. Und mit Tomorrow wollen wir halt wirklich Menschen einfach befähigt, im heutigen Zeitalter nicht Wissen einfach nur vermittelt zu bekommen, weil wir glauben auch, das ist gar nicht mehr so das Problem. Ja, ich meine, heute ist Wissen verfügbar. Es gibt nicht mehr die 500 Jahre alte Bibliothek, wo das Wissen so eingeschlossen ist, sondern Wissen heute ist mehr verfügbarer denn je. Das heißt, es kommt auf die Kompetenzen an, es kommt auf dein Netzwerk an, ja, es kommt darauf an, dass du eben, so wie es vorher erzählt hast, irgendwo für dich auch deiner inneren Kompass verfolgst. Es kommt darauf an, dass du Kompetenzen hast, die Zusammenarbeit, Kommunikation, also sich selbst führen kannst. Ja. Und wie gesagt, wir wollen dafür einen Platz bauen, eine Uni, die dir das ermöglicht, will ich dich befähigen, aber auch wir glauben auch an das Thema, dass wir eine nachhaltige Welt brauchen, und zwar in der Form, wir glauben auch, dass die vernetzt sein muss, ja. Und deswegen glauben wir auch an das Thema, eigentlich, dass es eine globale Gemeinschaft braucht und weniger eine lokale. Ja. Und genau das wollen wir eben mal erreichen. Und wir glauben auch, und vielleicht noch um das Letzte zu sagen hier, ist, wir glauben, dass es eigentlich Lernen flexibler sein muss. Ja. Es ist wie heute eigentlich alles ist. Ja. Ich glaube, man braucht mehr Flexibilität, mehr Freiheiten, mehr Gestaltungsspielraum. Und das ist natürlich perfekt mit einer Online-Uni auch darzustellen, ja. Dass du auf der einen Seite volle Flexibilität hast, eine globale Gemeinschaft hast, effektiver lernen kannst. Und dann natürlich haben wir lokale Lerngemeinschaften, sei es bei unseren Studenten, jetzt ganz egal, wo die sind, treffen sich dann auch in keine Ahnung, Berlin zum Spinning im Darkroom oder was auch immer jetzt gerade, sag ich mal, passt, ja. Das sei jedem überlassen. Aber grundsätzlich, genau, online geht richtig viel heutzutage und gerade lernen geht richtig gut online, vernetzen geht richtig gut und dann eben persönlich treffen, ja, ist so die Kombination, genau.
Okay, stark. Vielleicht kannst du uns einmal so, um das Konzept zu erklären von Tomorrow University, vielleicht kannst du uns einmal so aus der Perspektive eines Studenten mitnehmen, wie so ein klassischer Tag oder eine klassische Woche bei euch aussehen würde.
Ja, also vielleicht so kurz zum Kontext. Für uns ist der Professor ist derjenige, der eigentlich so mehr ein Kurator ist. Ja, das musst du dir vorstellen, der entscheidet eigentlich, wie schaut so eine Challenge, so ein Kurs aus? Was ist die Lern-Journey da drinnen? Das heißt, was musst du eigentlich lernen, damit du die Challenge meisterst? Ja, bei uns heißen Kurse nicht Kurse, sondern Challenges. Ja, und es fängt alles bei uns an mit einer großen Herausforderung. Ich habe vorher ein paar Geschichten erzählt. Ja, baue eine Bank. Oder kann auch eine kleine Herausforderung sein, ja. Aber alles fängt mit der Herausforderung an. Die Teils suchen sich Studenten natürlich die selber auch aus, ja. Und arbeiten an ihren Teilen. Es gibt so auch Themen, die wir vorschlagen, ja, wo auch mit ihnen arbeiten. Und dann gibt es eben gewisse Meilensteine, die du erreichen musst, um das zu lernen auch. Und dafür musst du natürlich auch Research machen. Wir stellen Lessons zur Verfügung. Ja. Aber der Professor hat diese Aufgabe, eben das zu kuratieren, sagen wir immer. Und dann aus Studentensicht nimmst du eigentlich, du suchst du den Kurs aus, der für dich passt, zu deinen Kompetenzen auch und zu deinem Lernziel. Basierend darauf hast du dann einen Kickoff. Worum geht es eigentlich? Was will ich erreichen? Wie schaut es aus? Oft sind es auch Gruppenarbeiten, das heißt, du findest dich in der Gruppe, mit wem willst du das Projekt eigentlich umsetzen und dann legst du los, ja, und hast dann, keine Ahnung, 6 Wochen zum Beispiel, um das Finale zu erreichen und hast dann oft eben alle paar Tage so einen Meilenstein, das ist eine Abgabe, kann eine Selbstreflexion sein, das ist immer etwas, was du erreichen musst. Diese Meilensteine sind immer auch ein Deadline quasi und jede Woche, einmal die Woche, triffst du dich gemeinsam mit dem Professor oder wir holen auch Industrieexperten dazu, tausch dich aus, wo stehst du, was sind Herausforderungen, es gibt nochmal Inspiration, vielleicht Input zu der Session grundsätzlich und wir helfen dir quasi diese Challenge zu meistern. Und das ist, ich sage mal, relativ intensiv, aber gleichzeitig hast du auch viel Freiheiten, weil es ist nur eine Session pro Woche, die fix ist und sonst organisierst du dich in der Gruppe oder alleine, um einfach das Wissen dir anzueignen. Was notwendig ist, um die Challenge zu meistern. Ja? Und am Ende gibt es einen Capstone, eine finale Abgabe oder ein finales Assessment, was auch immer. Und da kriegst du qualitatives und quantitatives Feedback vor allem. Und genau, und auch quasi eine Note dann darauf natürlich. Ja? Und statt dass du hast 5 Kurse gleichzeitig, gehst du eigentlich die sequenziell durch. Das ist so ein bisschen auch wie im Startup. Das heißt, du arbeitest nicht an 5 Herausforderungen gleichzeitig, wo du gar nicht mehr weißt, was wo hinten und vorne ist, sondern du hast den vollen Fokus immer auf eine Challenge auch. Ja? Und dann auch noch ein Thema, was dich wirklich gerade beschäftigt. Man kann sich auch darauf voll einlassen, so grundsätzlich, ja. Während der Challenge geben wir dir immer Feedback zu deinen Kompetenzen und wie du dich entwickelst und dein Kompetenzprofil, was du dir da aufbaust, das hilft dir aber auch wiederum, die richtigen nächsten Challenges auszusuchen.
Sehr stark. Ja, das fällt mir auch auf in der Uni, dass wenn du so für 3, 4, 5 Kurse gleichzeitig lernst, da geht halt einfach Wissen unter, weil das ist anders, als wenn man, wie du auch selber sagst, in einem Startup sitzt und dann eine konkrete Problemstellung hat und sagt, die werde ich jetzt lösen. Mit einer Problemstellung wirst du trotzdem wahrscheinlich dich in 3, 4 verschiedene Felder reinarbeiten müssen. Ne,
Genau.
sei es jetzt was Technisches oder Kommunikation, ne, da hast du ja Präsentationen, ne, große, komplexe Datensätze einfach erklären. Da hast du es automatisch mehrere Projekte, an denen du arbeitest. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr coolen Ansatz, muss ich ehrlich sagen.
Also ich muss kurz, es gibt sehr unterschiedliche Challenges, ja, um so ein Beispiel zu geben. Du kriegst zum Beispiel auch den Datensatz zum Thema CO2-Emittenten im Bereich der Food Industry, ja. Und du musst diesen Datensatz analysieren, da basierend dort ein potenzielles Problem erkennen und eine Lösung entwickeln eigentlich. Das heißt jetzt, keine Ahnung, Kaffeebohnen sind einer der Hauptverursacher tatsächlich und zwar der Müll davon. Ja, das heißt, die Frucht eigentlich, wenn du die wegschmeißt und die nicht wiederverwertest, dann erzeugt die große CO2-Emissionen. Und dann suchst du dafür, wenn du das erkannt hast und dieses Problem dir ausgesucht hast, erzeugst du, was sind denn Lösungen dafür eigentlich? Ja, und das ist ja nicht so einfach. Der Markt ist hochfragmentiert, ja, es sind natürlich viele Bauern, die schmeißen es einfach weg. Natürlich gibt es ein paar, die nutzen das als Humus, aber der Großteil nicht. Ja, das ist ein großes Problem, jetzt zum Beispiel herzunehmen. Ja, und dann gehst du rein und versuchst eine Lösung zu entwickeln dafür. Ja, und die wird dann wiederum vertieft, wird präsentiert irgendwann. Und in dem Fall zum Beispiel laden wir dann auch echte Investoren ein, die nehmen dann beim Capstone bei der finalen Präsentation teil und geben dir halt auch echtes Feedback, ob du dafür für dieses Projekt, was du dann entwickelt hast, mit Finanzmodell und allem Möglichen, auch Geld bekommen würdest, ja? Oder was die jetzt sagen, das passt nicht, das passt schon. Dann nutzen wir auch welche, die teils in dem Flugsegment dann drinnen sind, zum Beispiel. Ja? Aber das, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Challenge. Die können, gibt es sehr, sehr unterschiedliche natürlich entsprechend, ja.
Und was für Leute adressiert ihr? Also, wenn jetzt jemand hier zuhört und sich denkt, das klingt geil, für wen seid ihr offen? Wen wollt ihr haben? Was für Leute sind bei euch?
Also wir sagen immer ganz gerne, wir wollen die Leute empowern, ja, die auch die Welt verbessern wollen. Sag ich mal, Weltverbesserer ist natürlich etwas vielleicht nicht optimal, aber es geht darum, Leute, die wirklich das gestalten wollen und verändern wollen. Ja. Und oft, weil wir halt grundsätzlich die Themen auch Entrepreneurship, Business, aber auch eben Technologie und Sustainability haben, geht es für uns wirklich darum, das Ganze positiv zu gestalten. Ja, wir glauben, dass sich unsere Wirtschaft auch verändern muss, ja, dass wir eigentlich ein neues Verständnis haben, dass nicht irgendwo Sustainability etwas Separates ist, sondern wir glauben, dass es integraler Bestandteil ist von modernen Geschäftsmodellen. Ja. Und wir glauben, dass es auch so eine Transformation gerade gibt. Ja. Das heißt, es gibt der Großteil unserer Community und der Studentengemeinschaft, die wir haben, die eben dem Studenten aus der ganzen Welt, ich glaube, außer die Antarktis ist nicht dabei, aber sonst sind es wirklich von überall, die interessieren sich dafür wirklich, grundsätzlich die Welt auch zu verbessern, deswegen ich meine Weltverbesserer, aber durchaus eben auch mit Geschäftssinn, mit unternehmerischen Ideen, aber auch, die kommen von bestehenden großartigen Unternehmen, genau, ganz egal, ob es jetzt eine Deutsche Bank ist oder wir haben Studenten von Tesla, die Studenten arbeiten daran, eben auch Unternehmen zu verändern, ja. Klar, wir haben aber auch viele, die gründen tatsächlich, auch super spannende Gründungen, auch welche, die jetzt schon Kapital geholt haben, was auch richtig großartig ist. Und es gibt aber auch, und das ist auch, finden wir auch immer ganz großartig, Leute, die einfach nur ihre Karriere irgendwie sinnvoller gestalten wollen, ja. Also wir haben auch tatsächlich Studenten, die irgendwo drin sind in einer Company und sagen, das ist eigentlich das Richtige für mich. Ja? Und dann eben dadurch, weil sie sich auch die Kompetenz, aber auch die Fähigkeiten aufbauen wollen, um etwas zu machen, wo sie glauben, sie haben eben einen Impact. Ja? Und deswegen sagen wir auch ganz gerne Tomorrow University for Impactful Careers. Ja? Also wir wollen dir helfen, eigentlich echt eine Karriere mit Impact zu haben.
Sehr stark, sehr, sehr stark. Und ich meine, du bist auch bei der GC, ne?
Ja, ich bin noch bei der GC, freue mich schon sehr drauf.
Also, wenn jetzt noch Fragen sind, also klar, immer bei LinkedIn schreiben, denke ich mal, ist für dich kein Problem. Aber die das jetzt hören und sich denken, das hört sich alles spannend an, die Gelegenheit gibt es. Am 3.6. findet die GDC statt. Da könnt ihr gerne mit dem Christian nochmal sprechen. Jetzt würde mich interessieren, ein allerletztes Statement an unsere junge Generation. Was würdest du sagen, anhand dessen, was du bisher schon alles erlebt hast, was wir wissen müssen?
Was ich glaube, was wirklich das eines der wichtigsten Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts ist, in Anführungszeichen Selbstreflexion, das heißt, was ihr wissen müsst, ist sich selbst zu kennen. Ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Sachen, was eigentlich genau, wer man ist, was einem wichtig ist, wie man funktioniert und wie auch wo was wie passt. Ja. Ich glaube, das ist eines der wirklich wichtigsten Fähigkeiten, sich einfach nur richtig gut selbst zu kennen. Und ich habe heute mit jemandem gesprochen, auch ganz richtig spannend, der auch erfolgreich ist. Dem habe ich gesagt, Christian, scheiße, die letzten 2 Jahre als Startup, ich habe mich ein bisschen verbogen, ich habe nicht hingeschaut genau, wo es eigentlich wehtut. Ja, also ich kann das nur wirklich empfehlen, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist gar nicht so einfach, wie man manchmal den Eindruck hat, man glaubt, man kennt sich ja, aber so auch sich zu beobachten selbst, wenn man das macht, Studium, aber auch Arbeit oder was auch immer der Schein ist, was für einen richtig gut funktioniert, vielleicht zu reflektieren, warum, warum nicht. Ich glaube, das ist richtig wertvoll, in deinem eigenen Leben.
Sehr, sehr starke Message, die nehmen wir an. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir jetzt noch einen erholsamen Abend wünsche ich dir noch und auch ein schönes Wochenende jetzt bald.
Luke, mega, habe mich auch sehr gefreut, ja. Und ich freue mich auf die Cheesy.
Alles klar, wir auch. Bis dann, ciao, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.